Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Auf dem Programm stehen diesmal aus dem Buch der Offenbarung die zweite Hälfte von Kapitel 5 und der erste Vers von Kapitel 6. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. In Kapitel 5 im Buch der Offenbarung haben wir gehört, Jesus, der Sohn Gottes, erhält aus der Hand des allmächtigen Gottes die Macht, die Weltgeschichte ihrem Ende entgegenzuführen. Dabei zeigt sich Jesus dem Johannes in der Vision als ein geschlachtetes Lamm, das ein siebenfach versiegeltes Buch von Gott selbst empfängt. Dadurch betont Jesus vor allem eines: Er ist würdig, die Weltgeschichte zu beenden, weil er sich selbst als Opferlamm hingegeben hat. Das hat er getan mit dem Ziel, durch sein Opfer Menschen aus ihrer Gottesferne zu erretten, freizukaufen, aus ihrem Zustand von Gott getrennt zu sein. Deshalb zeigt er sich dem Johannes in dieser Vision als ein geschlachtetes Lamm. Und dabei ist die Rolle Jesu als Opferlamm so zentral im Buch der Offenbarung, dass die Bezeichnung Lamm im nun folgenden Verlauf des Buches gewissermaßen zum Ehrentitel wird für Jesus. 28 Mal wird Jesus von hier an das Lamm genannt. Und damit wird sein stellvertretendes Opfer für Menschen aus allen Sprachen und Stämmen und Völkern und Nationen zu seiner alles überstrahlenden Tat. Das Lamm wird im himmlischen Thronsaal angebetet, und zwar ebenso wie der Allmächtige auf dem Thron. Davon hörten wir bereits in der letzten Sendung. Und nun teilt uns Johannes im Folgenden mit, wie er im Himmel ein neues Lied hört. Ein Lied nämlich, das Jesus anbetet. Jesus, das geopferte Lamm. Dazu heißt es im Buch der Offenbarung in Kapitel 5 in den Versen 9 und 10, »Und sie sangen ein neues Lied.« Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht. Und sie werden herrschen auf Erden. Jesus ist würdig, heißt es hier. Würdig war in Kapitel 4 auch der Vater auf dem Thron. Jesus ist würdig, das Buch und seine Siegel zu öffnen, also die Weltgeschichte zu ihrem Ende zu bringen. Das wird nur einer tun, Jesus. Und ausführlich begründen das noch einmal die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. So Johannes in Vers 9. Worauf schon durch das ganze Kapitel 5 hindurch hingewiesen wird, nämlich dass Jesus das geschlachtete Opferlamm Gottes ist, das wird hier noch einmal ausführlich angesprochen. Jesus hat sich geopfert, als er am Kreuz starb. Damit gab er sein Leben hin, er vergoss sein Blut, sozusagen als Lösegeld, um Menschen loszukaufen aus ihrer Trennung von Gott, aus ihrer Verlorenheit. Wir können uns nicht selbst loskaufen, aus unserem Zustand von Gott getrennt zu sein. Dazu war ein Opfer nötig. Und Jesus bietet es uns an, Ihnen und mir. Wir dürfen auf sein Opfer vertrauen. Und dann gehören auch wir zu den Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, wie es in Vers 9 heißt. Das Lob auf Jesus, auf das Lamm, breitet sich nun weiter aus. Johannes schreibt in den Versen 11 bis 13, »Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her, und ihre Zahl war viel tausend mal tausend, die sprachen mit großer Stimme, das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. In Vers 13 wird es deutlich, Gott auf dem Thron und ebenso Jesus, dem Lamm, gebühren Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Beide werden angebetet und als oberste Herrscher anerkannt, wie die frühe Kirche es ausgedrückt hat. Zwei Personen, die voneinander unterschieden werden, und doch sind sie untrennbar eins. So hat es auch Jesus gesagt, ich und der Vater sind eins. Nun schließt sich der Kreis, wo die Anbetung begonnen hatte, Vers 8, dort findet sie auch ihren Abschluss. In Vers 14 lesen wir, und die vier Gestalten sprachen Amen, und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Der Vollender der Weltgeschichte, das ist derjenige, der das Buch mit den sieben Siegeln nehmen und öffnen kann, der vergoss nicht das Blut anderer, wie das manche irdische Machthaber taten und immer noch tun. Nein, das Lamm, Jesus Christus, vergoss sein eigenes Blut, um viele Menschen zu erretten aus ihrer Trennung von Gott. Und so sammelt Jesus nun eine internationale Gemeinde um sich. Denn sein Opfer gilt allen Stämmen und Sprachen, allen Völkern und Nationen gleichermaßen. Die Gemeinde Jesu war schon immer international, und sie wird es bleiben bis in alle Ewigkeit. Es wird Zeit, dass Christen das wieder begreifen und schon hier und heute anfangen, weltweit zu denken, zu lieben und zu handeln. Die Kapitel 4 und 5 leiten gewissermaßen den jetzt folgenden Abschnitt ein, nämlich die Kapitel 6 und 7 bis hin zu Kapitel 8, Vers 1. Denn darin öffnet Jesus die sieben Siegel des Buches, das er in Kapitel 5 empfangen hat. Wenn wir uns die Visionen der sieben Siegel im Buch der Offenbarung genauer ansehen, stellen wir fest, sie gleichen inhaltlich sehr den endzeitgeschichtlichen Reden Jesu, die wir in den Berichten über Jesus finden, vor allem im Evangelium des Zöllners Matthäus und in dem des griechischen Arztes Lukas. Ein kurzer Überblick mag das veranschaulichen. Im Matthäusevangelium beginnt Jesus seine Rede zu den endzeitgeschichtlichen Ereignissen in Kapitel 24 mit seiner Warnung vor den falschen Christussen. Und damit beginnen auch die Visionen der sieben Siegel, nämlich mit dem falschen Christus. Dem folgt sowohl bei Matthäus als auch in der Offenbarung die Rede von Kriegen. Und ebenso parallel setzt sich die Abfolge der Ereignisse fort, sowohl in den Evangelien als auch in der Offenbarung. Hunger, örtliche Erdbeben und Seuchen, Verfolgungen, Erschütterungen des gesamten Kosmos und die weltweite Angst der Völker. Abgeschlossen wird die Zeit dieser Welt dann endgültig durch das zweite sichtbare Erscheinen von Jesus Christus. Vergleichen wir die Visionen der sieben Siegel im Buch der Offenbarung mit den endzeitlichen Reden Jesu, dann wird deutlich, die geschilderten Ereignisse gleichen einander auffallend deutlich. So sprechen die Visionen der sieben Siegel offensichtlich inhaltlich nichts grundlegend Neues an. Zumindest nichts Neues im Vergleich zu dem, wovon Jesus in seinen Endzeitreden gesprochen hat. Selbst die Reihenfolge der angesprochenen Ereignisse in den Endzeitreden Jesu stimmt mit der in den Visionen der sieben Siegel überein. Die Visionen der sieben Siegel im Buch der Offenbarung handeln also offenkundig vom gleichen Zeitraum wie die endzeitgeschichtlichen Reden Jesu in den Evangelien. Beide handeln vom Ende der Zeiten, und zwar in ihrer gesamten Ausdehnung. Die erstreckt sich vom ersten Kommen des Gottessohnes in unsere Welt als Mensch bis hin zu seinem zweiten sichtbaren Kommen in Macht und Herrlichkeit. Und mit seinem zweiten Kommen wird dann auch die Weltgeschichte enden. Dann wird Gott die Menschen endgültig richten. Unsere jetzige Welt wird vergehen und die neue Welt Gottes aufgerichtet. Die Siegelvisionen umfassen demnach wohl auch schon das Ende der Endzeit und nicht nur Ereignisse, die dieses Ende vorbereiten. Zu deutlich verweisen die Verse unter dem sechsten Siegel bereits auf die kosmischen Erschütterungen und damit auf das Ende der Welt. Und schließlich ist darin auch schon vom endgültigen Gericht Gottes die Rede, vom Endgericht über jeden Menschen. wenn das Lamm, Jesus, die Siegel der Buchrolle aus Kapitel 5 nun nacheinander öffnet, führt es damit Schritt für Schritt das Ende der Weltgeschichte herbei. Dazu hat es das Buch empfangen. Dazu wurde Jesus von dem allmächtigen Gott auf dem Thron alle Vollmacht erteilt. Und das aus einem einzigen Grund, weil Jesus sein Leben gelassen hat als das Opferlamm Gottes, damit alle Menschen, die an ihn glauben, nicht verloren in der Gottesferne bleiben müssen, sondern das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott haben. Jedes Mal, wenn Jesus eines der sieben Siegel öffnet, kommt großes Leid über die Erde. Krieg, Hunger, Seuchen und Verfolgungen, Vergehen der Erde und des gesamten Universums. Dabei besteht zwischen den ersten vier Plagen ein besonders enger Zusammenhang. Denn sie alle werden in den Visionen, die Johannes nun zu Gesicht bekommt, als Reiter dargestellt. Weithin sind sie bekannt als die vier apokalyptischen Reiter, abgeleitet vom griechischen Text des Buches der Offenbarung. Denn dessen erstes Wort ist der Begriff Apokalypsis, zu Deutsch Offenbarung. Immer wieder sind diese vier Reiter Gegenstand zahlloser Kunstwerke gewesen. Sie bilden im wahrsten Sinne ein Quartett des Unheils. Alle vier empfangen sie von den vier lebendigen Wesen ihren Marschbefehl. Von jenen Wesen, die sich in der unmittelbaren Gegenwart des Thrones Gottes befinden. Bei jedem der vier Reiter sieht Johannes die Farbe des Pferdes, die Ausrüstung des Reiters und das, was er tut. Und selbst inhaltlich ist ein Zusammenhang deutlich. Dem Krieg folgt Hunger und dem Hunger tödliche Seuchen. Der erste der vier Reiter hat an der Auslegung des Buches der Offenbarung für einige Verwirrung gesorgt. Denn über seine Bedeutung gehen die Meinungen der Ausleger bis heute meilenweit auseinander. Wir werden uns bei der Deutung von Vers 2 im 6. Kapitel ausführlich damit befassen. Die letzte Zeit, die Endzeit, sie ist nach den Aussagen von Jesus gekennzeichnet durch notvolle und schmerzhafte Ereignisse. Sie kommen über die Erde wie Wehen über eine schwangere Frau. In der Offenbarung werden die Geschehnisse der Endzeit auch Bedrängnis und Verfolgung genannt oder Plagen, Unheil und Katastrophen. All das prägt die letzte Zeit. Der Autor des Briefes an die Christen in Rom, der Theologe und Gemeindegründer Paulus, sagt über die Endzeit, sie ist die Zeit, in der das Gericht Gottes enthüllt wird. Wörtlich spricht er vom Zorngericht Gottes über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Doch dabei stellt sich unweigerlich eine Frage. Jesus hat ja nach Kapitel 5 aus der Hand des allmächtigen Gottes die Herrschaft übernommen. Das heißt, die Herrschaft über Himmel und Erde liegt nun in seiner Hand. Und das deshalb, weil er aus seiner unvorstellbar großen Liebe heraus sein Leben als Opfer gegeben hat, als Opferlamm für die Verfehlungen aller Menschen. Wie aber kann nun, unter der Herrschaft von Jesus Christus, der so vollkommen liebt, wie kann aus seiner Herrschaft eine letzte Zeit hervorgehen, die so sehr von Schmerz und Leid und Unheil geprägt ist? Eine Antwort darauf ist gewiss schwierig, doch Gott gibt uns in seinem Wort in der Bibel auch dazu einige Hinweise. Sicherlich liegt es einmal an dem Bösen in Person, am Teufel. Er ist der Mörder und Lügner von Anfang an, so hat Jesus sich über den Teufel geäußert. Und der Teufel ist heimtückisch, denn er verführt die Menschen mit seinen Lügen zum Bösen. Das ist ein Grund, weshalb sich Menschen dagegen sperren, sich Jesus und seiner Wahrheit zu öffnen und seiner Liebe zu vertrauen. Der frühere Jesus-Gegner Paulus, der später zum leidenschaftlichen Christus-Bekenner wurde, spricht hier vom Geheimnis der Bosheit, das jetzt in unserer Welt wirkt. Wegen dieser verführerischen Bosheit in der Welt wollen viele Menschen Jesus nicht vertrauen, seiner Wahrheit und seiner Liebe nicht glauben, sondern das Böse gefällt ihnen besser. Die Ungerechtigkeit ziehen sie vor. Wie soll Gott nun darauf reagieren? Soll er etwa seinen Plan mit Jesus aufgeben? Seinen Plan mit demjenigen, der die Menschen so sehr liebt, dass er sich bereitwillig für sie geopfert hat? Sollte Gott sich lieber etwas anderes einfallen lassen, etwas, das bei den Menschen besser ankommt? Eines ist sicher, das macht Gott nicht. Niemals wird er sich von seinem Sohn trennen. Denn Gott ist der Gott der Liebe. Und deshalb hat er seinem Sohn alle Macht übergeben, das Ende der Weltgeschichte herbeizuführen. Und die Herrschaft von Jesus Christus, des liebenden Retters, bricht nun unaufhaltsam hinein in unsere Welt. Und dagegen wehrt sich das Böse. Es leistet Widerstand gegen die gute Herrschaft des Lammes, gegen die Herrschaft der Liebe Jesu. Dabei zeigt das Böse jetzt sein wahres Gesicht. Es tritt nun deutlich zutage in unsäglichem Leid, Schmerz und Unheil. Und so bleibt es in der Auseinandersetzung zwischen der Liebe Jesu und dem Bösen nicht aus, dass das Unheil die Welt heimsucht. Das ist gewissermaßen ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Liebe Jesu auf dem Vormarsch ist und das Böse mit all seiner Macht versucht, die Liebe des Lammes zurückzudrängen. Wo Menschen sich der Liebe Jesu nicht öffnen wollen und lieber am Bösen festhalten, führt das früher oder später dazu, dass ihnen Jesus nur noch mit seinem Gericht begegnen kann. Dabei ist in der Offenbarung dann auch immer wieder vom Zorngericht Gottes oder sogar vom Zorngericht des Lammes die Rede. Jesus nimmt unsere Entscheidungen sehr ernst, und wer sich gegen ihn entscheidet, dem begegnet Jesus nicht harmlos oder gleichgültig. Nein, dem begegnet Jesus dann auch ganz folgerichtig mit seinem gerechten Gericht. Jesus drückte das einmal so aus: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und weiter sagte er: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern das Zorngericht Gottes bleibt auf ihm. Doch bei all dem, liebe Hörer, liegt es mir sehr am Herzen, eines zu betonen. Auch wenn in der Endzeit, in der wir seit der Himmelfahrt des Gottessohnes leben, auch wenn in dieser Zeit die Gerichte Gottes über unsere Welt ergehen, so gilt nach wie vor Gottes liebende Einladung an uns. Glaubt an den Sohn Gottes, an Jesus Christus. Vertraut auf sein Opfer am Kreuz, denn dadurch wird eure Schuld vor Gott vergeben. Und das meint alle unsere Schuld, ihre und meine. Einfach durch den Glauben an Jesus. Also einfach durch das Vertrauen auf ihn. Und selbst die Gerichte Gottes über unsere Welt eröffnen diese Möglichkeit, dass Menschen dadurch aufgerüttelt werden und merken: Ich muss umkehren, umkehren zu dem lebendigen Gott und mich ihm anvertrauen. Gestatten Sie mir einen weiteren Hinweis zu den Visionen der sieben Siegel, von denen wir in Kapitel 6 der Offenbarung hören. Beim Öffnen der ersten vier Siegel wird das Unheil, das damit über die Erde kommt, jeweils in der Gestalt eines Reiters dargestellt. Pferderennen und Rennen mit Pferdewagen waren überaus beliebt in den größeren Städten des Römischen Reiches. In Rom waren manche Pferde so berühmt, dass klein und groß ihre Namen kannten, so wie das bei uns heute mit erfolgreichen Sportlern der Fall ist. Ein römischer Politiker des ersten Jahrhunderts sprach einmal vom Pferdewahnsinn, der die Bevölkerung befallen habe. Bei diesen Rennen trugen die Teilnehmer zumeist vier verschiedene Farben, und selbst beim Amtsantritt des Kaisers ging es nicht ohne Pferderennen. Die Vision des fünften Kapitels hat dem Johannes gerade den Amtsantritt von Jesus Christus vor Augen geführt. Und nun betreten in Kapitel 6 auch Pferde die Kampfbahn. Sicher sollten wir aus diesen Zusammenhängen nicht zu viel heraushören wollen. Doch den ersten Lesern in den Gemeinden des ersten Jahrhunderts werden diese Parallelen nicht entgangen sein. Jetzt wollen wir uns das Kapitel 6 im Buch der Offenbarung genauer ansehen, Satz für Satz. Und wir beginnen, wie fast immer, mit Vers 1. Da schreibt Johannes: Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm! Auch wenn hier in unseren heutigen Bibeln ein neues Kapitel beginnt, sollte uns das nicht dazu verleiten, zu meinen, dass hier nun ein völlig neuer Abschnitt beginnt. Manche von Ihnen wissen vielleicht noch, die Kapitel- und Verseinteilungen unserer heutigen Bibeln waren ursprünglich nicht vorhanden. Der Vers 1 im 6. Kapitel beginnt mit den Worten »Und ich sah«. Das zeigt deutlich, das Kapitel 6 ist offensichtlich ziemlich eng mit den vorangegangenen Kapiteln 4 und 5 verbunden. Denn mit dieser Formulierung »Und ich sah« beginnt Johannes auch das Kapitel 5. Und das wiederum gehört inhaltlich eindeutig zu dem vorangegangenen Kapitel 4. Man könnte sagen, der allmächtige Gott auf dem Thron verbindet beide Kapitel inhaltlich fest miteinander. Hier in Kapitel 6 setzt sich fort, was wir in Kapitel 5 über das Lamm gehört haben, über Jesus Christus. Das siebenfach versiegelte Buch hat er aus der Hand des Allmächtigen empfangen. Damit wurde Jesus eingesetzt als der höchste Richter über Himmel und Erde. Jetzt hat er seine Herrschaft angetreten, und er übt sie aus, indem er die Siegel des Buches nacheinander öffnet. Und so führt er die Menschheitsgeschichte ihrem Ende entgegen, Siegel für Siegel, Schritt für Schritt. Endlich regiert nun ein guter Herr im Universum, einer, der niemals das Blut anderer vergossen hat, aber stattdessen sein eigenes. So sehr liebt er seine Menschen. Alles Böse hat er auf sich genommen, der gekreuzigte und auferstandene Christus. Und nun setzt er, die vollkommene Liebe in Person, nun setzt er die weiteren Ereignisse in Gang. Bis zum Ende gibt er seine Macht nicht mehr aus seinen Händen. Bis es heißt in Kapitel 21, alles ist nun erfüllt. Das steht von jetzt an über allem, was im Folgenden, im Buch der Offenbarung geschildert wird. Das Lamm regiert. Weiter schreibt Johannes in Vers 1, als das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Die sieben Siegel, von denen Jesus, er ist ja das Lamm Gottes, von denen Jesus nun das erste öffnet, beziehen sich natürlich auf die sieben Siegel des Buches aus Kapitel 5. Dort hieß es in Vers 1, dieses Buch ist innen und außen beschrieben. Und wir stellten fest, im ersten Jahrhundert nach Christus waren solche Schriftstücke bekannt, innen und außen beschriftet und siebenfach versiegelt. Daraus ergibt sich nun, bevor nicht alle Siegel geöffnet sind, lässt sich das Buch nicht öffnen. Der umfangreichere Innentext ist noch nicht einsehbar. Doch der Inhalt des Buches ist schon bekannt, und zwar durch den zusammenfassenden Text auf der Außenseite. Der ist schon zu lesen, bevor auch nur eines der sieben Siegel geöffnet wird. Davon hörten Sie schon in der letzten Sendung. Das könnte ein Hinweis darauf sein, wie sich die folgenden Kapitel verstehen lassen. Nämlich derart. Von Kapitel 6, Vers 1 bis zu Kapitel 8, Vers 1 schildern uns die Visionen einen zusammenfassenden Abriss der letzten Zeit. Wie bei einem Bild werden die Ereignisse der Endzeit darin zunächst einmal knapp umrissen. Ähnlich wie bei einer Vorzeichnung für ein Bild. Und nachdem das letzte Siegel des Buches in Kapitel 8, Vers 1 geöffnet ist, werden die Umrisse dieser Skizze in den folgenden Kapiteln gefüllt oder ausgemalt. Und zwar von Kapitel 8, Vers 2 an bis zum Ende in Kapitel 22, Vers 5. Das ist der Grund dafür, warum sich im Buch der Offenbarung des Öfteren beobachten lässt, dass von den gleichen Zeiträumen und Ereignissen die Rede ist. Dass Gott die Tränen seiner Leute trocknet, findet sich zum Beispiel schon in Kapitel 7, bevor es dann später in Kapitel 21 erneut aufgegriffen wird. Jesus öffnet also das erste Siegel, und damit beginnt er, seine Herrschaft über Himmel und Erde auszuüben. Was daraufhin geschieht, das hören wir in den nächsten Worten von Vers 1. Und ich hörte eine der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm. Johannes schreibt, eine der vier Gestalten. Damit bezieht er sich auf eines der vier lebendigen Wesen, die er in der unmittelbaren Gegenwart Gottes sieht. In Kapitel 4 war davon ausführlich die Rede. Diese Wesen verherrlichen Gott, den Heiligen und Allmächtigen. Von ihnen geht die Anbetung Gottes aus, und sie beginnen damit, Jesus, das Lamm, zu ehren und zu loben. Hier geben sie nun einen Marschbefehl. Sie schicken jetzt die vier Reiter aus, die als die apokalyptischen Reiter bekannt geworden sind. Auch dadurch wird Gott geheiligt und Jesus, das geopferte Lamm, verherrlicht. Auf welche Weise, davon werden wir noch hören, wenn wir uns mit den vier Reitern beschäftigen. Johannes hört also, wie das lebendige Wesen mit einer Donnerstimme seinen Befehl erteilt. Blitze und Donner, die gehen auch vom Thron Gottes aus. Das hat Johannes bereits gesehen. Und beides zeigt Gottes Gericht an. Das Gericht Gottes spielt im gesamten Kapitel 6 eine Rolle. Wobei Gericht vom griechischen Begriff her bedeutet, Gott tritt mit seinem Gericht dem Bösen entgegen. Auch das ist eine Aufgabe der Liebe, die ja in der Gestalt des Lammes hier das erste Siegel öffnet. Der Befehl des ersten Wesens in Vers 1 lautet nach der Luther-Übersetzung »Komm«. Auch die anderen drei lebendigen Wesen rufen mit donnernder Stimme das gleiche Kommando. Dieser vierfache Aufruf gilt sicherlich nicht Johannes. Er soll nicht viermal näher kommen. Das ergebe wenig Sinn, sondern der Befehl gilt den vier Reitern. Doch auch sie sollen nicht näher kommen zum Thron Gottes. Das »Komm« bedeutet im Griechischen so viel wie »kommen«, in Erscheinung treten, auftreten oder gehen. Deshalb kann man ebenso gut übersetzen »geh«, tritt auf, tritt in Erscheinung. Die vier Wesen senden also die vier Reiter aus. Jetzt werden sie auf der Erde, in der Weltgeschichte, in Erscheinung treten. In unserer Sendereihe durch die Bibel ging es diesmal wieder um das Buch der Offenbarung, genauer um die zweite Hälfte von Kapitel 5 und den Anfang von Kapitel 6. Dort geht es beim nächsten Mal auch weiter, und ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.